Wir wollen uns heute damit beschäftigen, ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Und jetzt wollen wir uns als allererstes, will ich einfach mal frei mit uns besprechen, was am Kreuz eigentlich geschehen ist. Und zwar, wir greifen mal einen Aspekt raus. Der Herbert hat uns mal darüber gesprochen, eine sehr, sehr gute Ausführung, die kann ich jedem empfehlen, die ist auch im Internet, wie das Gesetz uns zu Christus gebracht hat. Also das, ihr kennt jemand die 10 Gebote? Ja, ne, die 10 Gebote, die kennen wir alle. Das ist das Gesetz des Mose, was gegeben wurde. Und Jesus hat gesagt, dieses Gesetz wird auf keinen Fall jemals vergehen. Das ist ein ewiges Gesetz, es wird nicht vergehen. Also dieses Gebot, es steht sogar im Römerbrief, das ist eine Rechtsforderung. Also dieses Gesetz fordert, unbedingt erfüllt zu werden. Und das Problem ist nur, dass wir das nicht schaffen, weil wir gefallene Wesen sind. Ohne Christus sind wir gefallen. Wir kriegen das nicht gebacken, das Gesetz zu erfüllen. Selbst wenn wir das versuchen würden, es wird nicht klappen. In einer Sache würden wir garantiert einfach scheitern. Und vor allem ist mit unserem Innern nicht gehandelt, was ja ohne Christus wirklich tot ist. Und dieses Gesetz ist der Zuchtmeister, der Erzieher zu Christus. Das zeigt uns eigentlich, das Gesetz ist dafür da, um dir zu zeigen, du kriegst es nicht hin. Und dann nimmt dich das Gesetz und bringt dich zu Jesus. Der hat es nämlich hingekriegt. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz. Ich gucke manchmal da so nach hinten hin, weil da hängt ein Kreuz, damit wir es uns vorstellen können. Das ist jetzt nicht das echte Kreuz, das wisst ihr ja. Aber er erinnert uns an das Kreuz von Jesus und wo Jesus dran starb. Und dort ist damit gehandelt worden, mit dem Gesetz. Also genau. Lesen wir mal Römer 7, Vers 4. Römer 7, Vers 4, da sagt Paulus, so seid auch ihr, Brüder, dem Gesetz getötet worden, wodurch denn? Also wir sind dem Gesetz getötet worden, wodurch? Durch den Körper des Christus. Durch den Körper des Christus. Also das Gesetz, dieser Lebensweise, dass das Gesetz unbedingt erfüllt werden muss, dass du es richtig machen musst, dass es ständig irgendwie dir spiegelt, wie du bist und dass du es doch nicht hinkriegst. Dieser Sache sind wir gestorben. Durch was denn? Durch den Körper des Christus. Dadurch, dass Jesus mit seinem eigenen menschlichen Körper ans Kreuz gegangen ist, hat er damit gehandelt. Also wir sind dadurch, dass er sich dort hat aufhängen lassen und gestorben ist mit dem Gesetz, sind wir dem Gesetz auch getötet worden. Warum denn? Um eines anderen zu werden, damit wir nicht mehr in diesem Gesetz leben, sondern das aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Das hat einen Zweck, damit wir Gott Frucht bringen. Okay, das ist jetzt der erste Bibelvers. Und was mich letzte Woche ganz besonders fasziniert hat, als wir diesen Glaubensgrundkurs am Dienstag gemacht haben, da musste man ja auch so verschiedene Bibelstellen lesen, da ging es um das Thema Taufe. Weil da war das Thema Taufe dran, weil ja jetzt am Samstag lassen sich einige Leute auch taufen. Und das ist natürlich wichtig, dass wir verstehen, was passiert denn überhaupt bei der Taufe. Und in Römer 6, Vers 3 bis 11, da steht, da wird eine Frage gestellt. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Also Paulus muss offensichtlich die Leute erinnern, die an Christus glauben, an Jesus glauben, getauft wurden. Wisst ihr das nicht, dass so viele ihr auf Christus getauft worden seid? Ihr seid auf seinen Tod getauft worden. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ich habe gedacht, wir stellen uns das jetzt mal vor, wenn eine Beerdigung ist, was ist denn die Voraussetzung für eine Beerdigung? Dass der Mensch tot ist. Man hat es zwar schon gehört, dass Leute lebendig begraben wurden, aber das ist eines der schlimmsten Kapitalverbrechen, die man sich vorstellen kann, wenn sowas gemacht wird. Ja, also normalerweise ist es so, der Mensch ist tot, dann kommt die Beerdigung. Wenn ich Jesus annehme, in dem Moment bin ich tot Und wenn ich mich taufen lasse, dann ist die Beerdigung. Das macht keinen Sinn, mich zu beerdigen, wenn ich nicht tot bin. Also muss ich erstmal verstehen, hey, du bist tot und mit in der Taufe begraben, in diesen Tod. Genau, das, also die Taufe ist eine Beerdigung und ich bin vorher tot. So ist die Wahrheit. Manchmal haben wir das nicht so richtig verstanden, deswegen wird ja auch hier in diesem Brief erinnert. Paulus sagt, wisst ihr das nicht? Also du musst es bitte verstehen. Ich meine, natürlich ist es, manchmal verstehen wir das tiefer und tiefer, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Du bist vorher tot gewesen und dann hast du dich beerdigen lassen. Da steht, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also wir bleiben nicht in diesem Tod, sondern wir werden auferweckt dann auch, wenn wir aus dem Wasser rauskommen. Jetzt kommt ein ganz besonders toller Vers, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Da ist es wieder. Wir sind mit Jesus gekreuzigt worden. Das Wort verwachsen ist ein ganz interessantes Wort. Das ist die Nummer 4688. Da steht in der Studienbibel, es ist so ein Schlüssel, Symphytos, das heißt zusammengewachsen mit, verwachsen mit. Es kommt von Syn, ich glaube das Wort kennt ihr auch zum Beispiel von Symphonie, das ist ein Zusammenklingen, also eine Symphonie ist ein Musikstück, wo viele Instrumente zusammenspielen, aber wenn die das gut machen, also gut zusammenspielen, dann klingt es gut. Oder Synergie zum Beispiel, da ist es auch, das heißt, hat auch was mit zusammen zu tun. Und von Phyo wachsen werden, zusammen werden. Also wir sind, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes. Und wenn man denkt dann gleich oft, wenn man an Tod denkt, oh, das ist was Schlimmes, es muss nicht tot sein. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, als Jesus gestorben ist, steht in der Bibel, dass die gesamten Krankheiten, die wurden auf ihn gelegt. Jede Krankheit, jeder Schmerz, einfach alles. Alles, was negativ ist auf dieser Welt, die gesamte Sünde dieser Welt, jede eklige Sünde, die du und ich gemacht haben, die lag auf Jesus. Egal was es ist, ob das Mord ist, gewesen ist, Ehebruch, alles. Es lag alles auf ihm. Und das ist auch mit ihm in den Tod gegangen. Mit ihm in den Tod gegangen. Und das heißt, dass wenn ich tot bin, dann sind auch diese Dinge mit ihm, die mich praktisch gequält haben, die mich belastet haben, die sind mit ihm in den Tod gegangen. Das müssen wir uns mal so richtig, auch mein altes Wesen, meine alte Natur, die ist tot mit Christus. Und wenn ich mit dem verwachsen bin, dann werde ich auch mit der seiner Auferstehung verwachsen sein. Also die Auferstehung, werde ich in gleicher Weise mit dieser Auferstehung verwachsen sein. Und das ist so gewaltig, das heißt, ich bin mit Christus gestorben, ich habe mich begraben lassen in der Taufe und jetzt kann ich in dieser Auferstehung leben. Das ist so wunderbar, in dieser Auferstehungskraft kann ich leben. Ich muss nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe. Ich bin davon freigemacht worden. Ich bin nicht verdammt zu leben wie früher. Früher in der Bibel steht, ich war ein Sklave dessen. Ein Sklave heißt, ich war unfrei. Ich konnte teilweise nicht mal machen, was ich wollte, weil die Sünde in mir praktisch das Gegenteil gemacht hat, was ich vielleicht sogar mir gewünscht hätte, weil ich dazu verdammt war, so zu leben. Und es ist mit Christus in den Tod gegangen und auch auferstanden. Ich heiße, ich kann in einer völlig anderen Art und Weise jetzt leben. Und das ist die absolute Erlösung. Erstens mal der Tod, dann die Auferstehung. Das ist unsere Erlösung. Und es ist so, wenn wir uns nicht wirklich, am Ende des Abschnittes heißt es in Römer 6, haltet euch der Sünde für tot. Haltet euch der Sünde gegenüber tot. Also erstens mal seid ihr tot und wir sollen so tun, obwohl das ist ja nicht irgendwie was Geheucheltes, sondern verhaltet dich so, als seist du tot. Du bist nämlich wirklich tot. Und wenn ich manche Sachen in meinem Leben behalte und die nicht in den Tod gegeben habe, dann kann ich doch nicht irgendwie gleichzeitig in der Auferstehung leben. Das kann nicht sein. Wenn mein Leben, also nicht wirklich in den Tod gegangen ist, mit allem, was es ist, alles, wie ich früher gelebt habe, was mich kaputt gemacht hat und so weiter, Verhaltensweisen, die wirklich zerstörerisch waren, wenn ich das nicht erkenne, dass die mit Christus oder ich nicht da drin lebe, dass sie wirklich tot sind, wie will ich dann in der Auferstehung leben? Es ist unmöglich. Das ist ganz eng miteinander verbunden. Das ist unmöglich und das wird uns auch kaputt machen, das wird uns zerreißen. Also es wird einfach ein ganz, ganz grausames Leben sein, wo es immer in uns quietscht. Das ist, oder? Ja, wirklich buchstäblich, es uns auch richtig elend geht. Also ich kenne das von früher, wenn ich zum Beispiel jetzt, als ich gläubig war, nicht sofort vergebungsbereit war. Entweder, dass ich mir selbst vergeben habe oder anderen vergeben habe. Und ich habe gedacht, ich könnte jetzt irgendwie da drin einen Groll haben oder beleidigt sein. Weißt du, wie es einem dann geht? Hat es jemand schon mal ausprobiert? Es ist elend. Absolut elend. Und dann deswegen sagt, nein, lieber so nicht leben. Von dieser Lebensart bin ich erlöst worden. Ich muss so nicht leben. Es fühlt sich schrecklich an. Und ich muss auch so nicht mehr leben. Das ist das Gute. Ich kann aufhören, so zu leben. Das ist die Erlösung. Nochmal ein anderes Bild von Tod und Auferstehung. Ich habe hier so ein paar Samen mitgebracht. Das sind Mungobohnen. Die habe ich im Schrank gefunden zu Hause. Also ich weiß, dass sie das sind. Ich habe die gekauft, weil man da so Sprossen draus züchten kann. Die sind wohl sehr gesund. Und ich glaube, die habe ich irgendwie sogar letztes Jahr noch Ende des Jahres gekauft. Seitdem stehen die, benutze ich immer wieder welche und die sind aber noch nicht aufgebraucht. Was ist mit denen im Schrank passiert, wenn die da so stehen? Absolut nichts. Die stehen da einfach nur. Ja, mit denen passiert nichts. Ich glaube, die kann man jahrelang aufheben. Aus diesen wird sich keine Frucht oder irgendetwas entwickeln. Die brauchen die richtigen Bedingungen. Die muss man dann quellen lassen und so. Genau, und ich wollte euch jetzt hier nicht irgendeinen Küchenvortrag halten, sondern ich habe gedacht, wir können uns das mal ein bisschen hier bildlich vorstellen. Zwar Jesus selbst benutzt dieses Beispiel auch mit Tod und Auferstehung sozusagen, und zwar steht es in Johannes 12, ab Vers 23. Interessant ist, diese Geschichte, wo Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Interessant ist, dass Jesus das sagt, bevor er sterben muss. Also er kommt nach Jerusalem, steht in dem Text, weil sie dort das Passa feiern. Und danach wird er ja gekreuzigt. Und er wusste das. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und da sagt er Jesus, aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das ist eine Beteuerungsformel, das heißt, es ist absolut so. Amen, es ist so. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also Jesus selbst bezeichnet sich als Weizenkorn. Und das Weizenkorn, also ich habe jetzt keine Weizenkörner, aber ich habe keine zu Hause, ich habe jetzt diese Bohnen genommen. Wenn diese Bohne nicht in die Erde fällt, stirbt, wenn sie nicht da drin in diese Erde kommt und stirbt, wird niemals eine Frucht entstehen können. Frucht heißt, dass eine Pflanze rauskommt und diese Pflanze wird wieder Samen produzieren, also eine Vermehrung wird stattfinden. Es kann nicht passieren. Und genauso wäre es mit Jesus gewesen. Er wusste, also er hat sich als Weizenkorn bezeichnet, wenn er nicht gestorben wäre, wäre er alleine geblieben. Wir hätten uns nicht für ihn entscheiden können. Also es steht in der Bibel, dass er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Und wir hätten nicht an ihn glauben können. Es wäre unmöglich, weil wir könnten keine Erlösung haben. Unsere Sünden wären nicht vergeben. Wir könnten nicht gerecht sein vor Gott. Es wäre unmöglich gewesen, zu Gott zu kommen. Aber das Coole ist, wenn er aber stirbt, bringt es viel Frucht. Viel Frucht. Das finde ich total ermutigend. Dann sagt er, wer sein Leben, seine Seele liebt, verliert es, verdirbt es, richtet es zugrunde. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Jetzt müssen wir natürlich klären, was bedeutet es, seine Seele lieb zu haben. Ist es denn böse, wenn ich, sag ich mal, mir was Gutes tue oder gute Gefühle habe? Das ist damit nicht gemeint. Jesus selbst gibt in diesem Bibelabschnitt sogar ein Beispiel, was es bedeutet, die Seele lieb zu haben bzw. sie zu hassen. Weil wir sollen sie hassen, also das seelische Hassen, weil wir es dann zum ewigen Leben bewahren. Und zwar, er sagt in Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt, erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Also Jesus wusste, jetzt kommt seine Todesstunde. Er wusste das, jetzt kommt es bald, jetzt muss ich sterben. Er hat es gewusst. Und er war ja Mensch wie du und ich. Und er hatte wirklich Todesängste. Das war auch später, als er dann mit den Jüngern im Garten Gethsemane war. Jesus hat wirklich Todesangst gehabt. Todesangst ist, ich kenne es nicht. Ich kenne zwar Anfechtung mit Angst, aber Todesangst ist wirklich sehr krass. Also das ist, geht an die ganze Substanz. Er hat das gefühlt. Und jetzt fragt er, was soll ich denn sagen auf Deutsch? Ja, Vater, rette mich von hier weg. Soll ich das sagen? Er hätte das sagen können. Er war frei, er musste sein Leben nicht geben. Er hätte es lassen können. Gott hat ihm diese Freiheit gegeben. Er hatte aber eine andere Berufung. Wenn Jesus jetzt nach diesen Gefühlen gegangen wäre, nach dieser Todesangst, dann wäre er abgehauen. Und dann würden wir heute Abend nicht hier sitzen. Das ist doch fatal. Wir würden uns nicht kennen, ich würde hier nicht stehen, keiner würde an ihn glauben, die Welt wäre hoffnungslos verloren. Also Jesus hat nicht nach diesen Gefühlen gehandelt, sondern er wusste, dass Gott mit ihm ist, dass Gott größer ist. Er kannte seinen Auftrag und den wollte er auch erfüllen. Er ist nicht nach seinen Gefühlen gegangen. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal ein Beispiel aus dem Leben, damit wir es uns vielleicht noch mal ein bisschen besser vorstellen können. Wenn jemand zum Beispiel eine Ausbildung macht oder ein Studium oder so, also ich kenne das vom Studium, dass man manchmal so Prüfungen hat, die machen einem richtig Angst, weil man da vielleicht nicht so sicher drin ist. Und da kommen dann so Gedanken, vielleicht wirst du ja krank, geh nicht hin. Was ist, wenn ich einfach nicht hingehe? Oh, das, dann stellt man sich das so vor, ja, ich konnte nicht kommen, mir ging es so schlecht und so. Doch echt, es geht dann so richtig real in dir ab und dann muss man sich entscheiden, also nein, mit Jesus gehe ich dorthin, ich werde es überleben und ja, ich werde die Prüfung bestehen. Das ist jetzt keine Todesangst, aber ich mache mich nicht drüber lustig, ich kenne Leute, die haben wirklich extreme Prüfungsängste und die sind nicht hingegangen. Die haben es immer, ich kenne Leute, die haben es jahrelang verschoben, die haben dann eben nicht den Abschluss geschafft, den sie eigentlich schaffen wollten, wegen der Angst. Das ist ja schlimm, das hat ja eine Konsequenz. Also das heißt, wenn ich diesem Gefühl, also der Seele, nachgegeben hätte, also wenn ich dieses Gefühl, die Seele in dem Moment geliebt hätte, dann wäre ich nicht zur Prüfung gegangen und dann hätte ich meine Ausbildung nicht fertig machen können. Das ist nicht das, wie es vorgesehen ist. Das ist damit gemeint. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir manchmal einfach Dinge überwinden, Unlust überwinden. Zum Beispiel, wir beten ja im Moment, ich liebe es zu beten, es ist total mein Ding zu beten, ich mag das so gerne. Trotzdem, wir beten ja im Moment jeden Tag von 6 bis 7:30 hier in der Gemeinde. Ja, manchmal hat man halt keinen Bock, vielleicht hinzugehen. Also ich jedenfalls nicht. Das ist zwar immer gut, ich weiß, dass es gut ist, aber da muss man lernen, die Seele, nämlich die Bocklosigkeit zu überwinden, zu sagen, ich komme. Und dann wirst du ja auch eine Frucht sehen, weil das ist ja nicht irgendwas, was ich hier mache, sondern das bringt ja wirklich was. Das ist ja das, was Gott möchte, dass ich es mache. Das ist das, und das ist einfach das, was dann Frucht bringt. Genau, das ist damit gemeint, dass wir eben die Gefühle einordnen, so wie Gott das möchte. Und dann kann daraus Frucht entstehen. Wenn wir nämlich immer nach dem gehen, worauf wir Lust haben, vielleicht, was weiß ich, hast du früher mal Lust gehabt zu sündigen oder hast es immer noch und dann lebt man so weiter und dann wirst es fruchtlos sein und Tod bringen. Denn der Lohn von der Sünde ist immer Tod. Es ist immer Tod. Es kommt nie Leben hervor. Wenn du so lebst, wie du früher gelebt hast, in Sünde und allem Möglichen, es wird Tod hervorkommen. Das ist ganz, ganz sicher so. in 1. Korinther 15, 36, da steht, du Tor. Da wird man sogar hier, naja, nicht beschimpft, aber so, hallo, du Tor, was du siehst, wird nicht zum Leben erweckt, wenn es nicht stirbt. Also wenn es nicht gestorben ist, wenn dein Leben nicht gestorben ist, wenn du dich nicht für gestorben hältst, dann kann nichts zum Leben erweckt werden. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Das kann nicht sein. Es muss erst gestorben sein oder für gestorben halten, weggegeben sein in den Tod. Wenn es im Tod ist, dann kann es zum Leben erweckt werden. Manchmal ist es auch mit Lebensträumen. Die muss man total weggeben, weil sonst würdest du die vielleicht in deiner Kraft oder so wie du das denkst, irgendwie hervorbringen und es wäre nicht von Gott, es wär ungöttlich. Vielleicht gibt es auch Lebensträume, die sind gar nicht von Gott. Die musst du weglegen. Du musst sie weglegen. Oder deine Art, wie du es gerne hättest, du musst es weglegen. Sonst kann es nicht auferweckt werden, auch nicht wirklich göttliche Frucht hervorbringen. 1. Korinther 6, 19 bis 20, da steht, wieder eine Frage, wisst ihr das nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Mein Körper, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du Christus hast, wenn der in deinem Herzen ist, dann ist dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes, den ihr von Gott habt übrigens, den hast du nicht von dir selbst, den hast du von Gott, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Körper. Also wir gehören uns überhaupt nicht mehr selbst, wenn wir zu Jesus gehören, weil er einen Preis für uns bezahlt hat. Also du gehörst dir nicht mehr selbst. Das ist keine Bedrohung, sondern das ist eine Erlösung. Das ist wirklich eine Erlösung. Das ist das. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Familie, die hatten ganz viele Kinder, ich weiß nicht, ganz viele, 11 Kinder oder so. Und dann, die waren aber ziemlich so ärmlich. Und da kam halt jemand zu Besuch und hat zu dem Vater gesagt, ihr seid wirklich reich. Und der Kleine, einer von den Söhnen, der hat das nicht verstanden, hä, wieso? Und dann hat der Vater dann ihm danach erklärt, was meinst denn du, für wie viel Geld ich dich oder deinen Bruder verkaufen würde? Da kann man keinen Preis nennen. Ich weiß es zwar, dass es in dieser Welt Preise für Menschen bezahlt werden, das ist mir durchaus bewusst, aber das ist total teuflisch sowas, ja? Dass Menschen verkauft werden in Sklaverei und so weiter. Du bist so teuer, dass Jesus sein Blut geben musste. Dieser Preis musste bezahlt werden für dich. Und du gehörst dir nicht selbst. Er hat praktisch dich erkauft. Das ist keine Bedrohung, das ist absolute Erlösung und die höchste Wertschätzung, die es geben kann. Da, wenn wir das verstehen würden, so richtig erkennen würden, da würden wir auch gar keinen Minderwert mehr fühlen, weil das so kostbar ist, was Jesus gegeben hat. Das können wir uns aber nicht selber einhämmern. Das ist ein Heiligen Geist, bitte Herr, zeig mir das, wie teuer ich bin, wie wertvoll ich bin. Und das ist was ich mir wünsche, dass Gott, dass es dem Herrn gelingt, dem Heiligen Geist gelingt, dass du das erkennst, dass du tot bist, weil das eine totale Erlösung ist. Ich habe früher immer gedacht, ich muss jetzt sterben, ich muss mich irgendwie töten und so weiter. Ich muss irgendwie was dafür tun, dass ich endlich tot bin, als damit ich das will, was Gott will und so. Und das hat das so eine innere Unruhe, die dann immer in einem ist. Und du bist in so einem Leistungsdenken. Und dann durfte ich das erkennen durch das Wort Gottes auch, dass ich gestorben bin. Ich bin gestorben. Ich muss nichts mehr dafür tun. Und das habe nicht mal ich gemacht, das hat Jesus getan. Er ist an meiner Stelle gestorben und ich habe an diesem Tod teil. Ich bin damit gestorben. Das ist voll die Erlösung. Ich muss nichts mehr tun dafür. Der hat es für mich erledigt. Ich kann einfach nur das genießen und sagen, okay, ich bin ja tot. Ich muss ja gar nicht mehr sterben. Und indem du diese Wahrheit erkennst, hörst du nämlich auf damit, diesen Krampf zu haben und zu sterben zu wollen. Genau, und dann kannst du natürlich auch in der Auferstehung leben. Du kannst lernen, da drin zu leben und auch im Leben wieder zu herrschen, in Anführungszeichen. Das steht nämlich auch geschrieben, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat, so werden, das ist passiv, der Tod hat über dich geherrscht, du warst ein Sklave, so werden vielmehr die, die die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, die werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus, aktiv. Wenn du das empfängst, dieses Geschenk im Glauben, dann wirst du anfangen zu herrschen über die Dinge, die dich vielleicht quälen, die du nicht hingekriegst, wo du vielleicht noch irgendwo hängst. Du bist dafür, Jesus hat es gemacht, dass du aktiv wieder anfängst zu herrschen im Leben. Du bist nicht mehr der Sklave. Und das hat mich total erlöst. Das ist ganz stark. Und andere müssen vielleicht ihr Leben einfach niederlegen. Dass du sagst, ich gebe es mal bewusst in den Tod, ich höre mal auf, praktisch mein eigener Herr sein zu wollen. Falsche Wege abbrechen, die dich, wenn du mal so drüber nachdenkst, die dir doch eigentlich nur Toten Einsamkeit bringen. Die machen dich nicht glücklich. Wir hatten es ja letzte Woche. Du bist dafür da, glücklich in deinem Herzen zu sein. Vielleicht sind die Umstände nicht immer glücklich, aber du sollst in deinem Herzen glücklich sein und Frieden haben. Das kostet uns natürlich auch ein bisschen einen Vertrauensschritt. Ich meine, Kosten tut es uns eigentlich nichts. Das fühlt sich vielleicht manchmal so an, aber eigentlich ist es nicht so schlimm. Als Jesus gestorben ist, da hat er sogar gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war wirklich von Gott verlassen. Im Alten Testament steht sogar, dass man ihn gar nicht mehr angucken konnte. So schrecklich sah der aus, weil deine Sünde, alle Ekligkeiten dieser Welt, es lag alles auf ihm. Der war kaputt, fast totgeschlagen. Da hing er da voll Blut und alles. Ja? Und dann wurde er auch noch von Gott verlassen und war 3 Tage im Totenreich. In dem völligen Vertrauen, dass der Vater und der Heilige Geist ihn auerwecken würden. Also Jesus hatte keinen Einfluss darauf. Er musste total vertrauen, dass der Heilige Geist ihn wieder aus den Toten auferwecken würde. Und so geht uns das manchmal auch so. Wenn wir was weggeben, dann kann es einem schon mal so mulmig werden. Oh Mann, was wird denn dann werden? Ja? Was, wenn ich das jetzt aufgebe, wenn ich dir das jetzt hinlege, was passiert dann? Und du kannst ihm vertrauen, weil er gut ist. Du kannst ihm echt vertrauen. Er wird es machen. Das kannst du nicht selbst machen. Er wird das auferwecken, die Dinge. Und da müssen wir uns ihm total anvertrauen. Auch das hat Jesus uns vorgemacht. Er kennt das. Er kennt es, wie sich das anfühlt. Aber das lohnt sich. Du kannst keinen Fehler machen, wenn du ihm vertraust. Das ist unmöglich. Wer ihm vertraut, wird nicht blöd dastehen. Das ist unmöglich. Es geht nicht. Und das finde ich total tröstlich und auch ermutigend, weil dann kann ich alles aufgeben. Dann kann ich das einfach, meine Dinge aufgeben, meinen Willen aufgeben, meine Wut aufgeben, mein Beleidigtsein aufgeben, meine Kränkung aufgeben. Alles, ich kann es aufgeben. Du musst nicht mehr da drin leben. Ich finde es total erlösend.
Es ist so stark, ne? Wir müssen nicht mehr, oh, ich muss sterben. Wenn du die Texte mal genau anschaust, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, erklären wir damit, ich gehe voll in sein Tod und Leben mit rein und bin ich ein Gestorbener. Und unsere Seele, die kennt das ja noch nicht, aber unser Geist ist neu, unser neugeborener Geist weiß, jawohl, das ist die Wahrheit. Und unsere Seele wird jetzt lernen, mit diesem Neuen zu leben. Und ob wir es glauben oder nicht, wer Jesus angenommen hat, ist mit ihm gestorben. Ist einfach eine Tatsache, ob du es glaubst oder nicht. Du bist mit ihm gestorben. Getauft, kommst aus dem Wasser vor, ist die Auferstehung, auferweckt zu einem neuen Leben. Dasselbe Leben, das er auch lebt. Ich lese den Vers doch nochmal, fand den so stark, auch den ersten, den Serena gelesen hat. Ich lese das gerne immer so im Griechischen dann auch, weil die Satz, auch von den Satzstellungen her, ich finde das immer ganz stark. Also, meine Brüder, das ist jetzt natürlich nur was für Brüder hier. Also, meine Brüder, Auch ihr seid zu Tode gekommen. Ihr seid zu Tode gekommen für das Gesetz, dem Gesetz gegenüber, durch den Körper, den Leib des Christus. Ihr seid zu Tode gekommen. Als wir Jesus aufnahmen, dann entschieden wir uns, mit Gott zu leben. Und es geschah dies, dass wir jetzt dem alten Leben zu Tode gekommen sind. Dazu, dass zu eigen geworden ist, oder deshalb hinein, dass ihr zu eigen geworden seid einem anderen, nämlich dem von den Toten Auferstandenen, damit wir Frucht bringen dem Gott. Also ihr seid zu Tode gekommen durch den Leib Jesu. Wir haben Jesus aufgenommen, dadurch gingen wir mit in seinen Tod. Wir wurden getauft, kommen hervor, sind jetzt auferweckt zu einem neuen Leben und können jetzt Gott Frucht bringen. Stark. Total super. Und ich liebe es, so Texte zu lesen, das ist Wort Gottes zu lesen. Ich sagte letzte Woche göttliche Tipps zum Glücklichwerden und Glücklichsein. Und das ist so. So, wenn ich daran denke, ich habe es letzte Woche gesagt, will es trotzdem nochmal sagen, auch das Wort, der Psalmist sagt, dein Wort macht mich total glücklich. Es ist leckerer als jede Speise. Es ist leckerer als Honig. Naja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Honigesser, aber wenn du so ein richtig Honigesser bist, dann sagst du, was, es gibt noch was Leckeres als Honig? Ja, David sagt, das Wort ist noch leckerer. Ich liebe es noch mehr. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag, schreibt er. Übrigens, bis heute solltet ihr Psalm 119 auswendig lernen. Ist ja, ich hoffe, das hat alles so gut geklappt bisher. Kann gleich nachher jemand ihn ja mal auswendig zitieren, dann hier. Ja. Weißt du, das ist so, ich sagte letzten Sonntag, die Marita, die ist ja im gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Und die Marita kennt die Bibel rauf und runter. Ich sage immer, als sie zur Welt kam, kam sie aus dem Mutterleib mit einer Bibel unterm Arm schon hervor. Die ist fromm, gläubig von jung an. Und ich sagte, so auch wenn ich dann morgens, sie ist ja immer ein bisschen schneller, ich habe euch auch erklärt, warum Frauen schneller beim Frühstück sind als Männer, weil wir Männer müssen uns rasieren, schminken und all dieses ganze Zeug halt. Da dauert das immer ein bisschen länger. Aber Marita, die ist dann meistens was eher unten. Und hat auch gefrühstückt. Ich frühstücke ja im Allgemeinen nicht. Aber manchmal, dann komme ich dann dahin, dann sitze ich schon mit 4 Bibeln da, mit Nachschlagewerken. Herbert, ich habe heute Morgen hier was gelesen wieder. Natürlich kennt sie die Schrift auswendig, sie weiß, was da steht. Aber ich habe das auf einmal in einem ganz neuen Licht gesehen. Auf einmal ist mir das, guck dir das mal an. Und dann gucken wir uns das an. Also wir sind beide begeistert über das Wort. Und so über das Wort sich auszutauschen und so, macht richtig glücklich. Ja? Also wir stehen nicht da so und wir haben es, es ist unser Nachdenken, wir reden darüber. Und von daher sehen wir schon, wie wichtig es ist, einen gläubigen Ehepartner zu haben. Sonst kannst du dich schlecht austauschen über die wunderbaren Dinge, die du mit Gott erlebst und die du erkennst. Und das ist so das im Wort sein, dieses Wort macht glücklich. Was wäre das jetzt wieder praktisch zu Römer, was wir gelesen haben? Ich habe gelesen, ich bin schon tot. Ich bin schon gestorben. Halleluja. Ich bin schon tot. Das macht glücklich. Dieses Wissen macht glücklich. Also mir geht es zumindest so. Das macht mich total glücklich. Ich bin schon gestorben. Und ich bin auch schon auferweckt. Und was Rena sagt auch, wir sind verwachsen, nicht nur mit seinem Tod. Als wir ihn aufnahmen, wuchsen wir mit ihm zusammen, starben, ließen uns taufen, wurden auferweckt und sind jetzt verwachsen in Ewigkeit mit dem Leben Gottes mit ihm. Das ist doch toll. Hey, das ist total appetitanregend. Dann sagst du, was gibt es denn noch darüber zu lesen? Und dann fängst du an zu lesen und zu studieren. Ich liebe es so. Deshalb, ich bin ja, als Irene anfing, habe ich gesagt, jetzt muss ich gleich gucken, wie steht es im Griechischen. Das interessiert mich ja jetzt doch, weil manchmal stehen da noch feinere Nuancen, die im Deutschen da nicht so rüberkommen. Auch bei anderen Texten, die sie gelesen hat, würde jetzt zu weit führen. Und du liest das und sagst, wow, wow, wie toll, wie super. Und du kannst das alles, heute kannst du es alles selber nachforschen. Auch diese, ich sagte, weit über 100 Punkte, wo Gott sagt, Tipps zum Glücklichsein. Tipps, die er uns gibt, wie wir glücklich sein können. Kannst du googeln, kannst du deine Bibel-App nehmen, gibst du glücklich ein, glücklich sein ein und dann schaust du nach, was macht Menschen glücklich. Gott sagt, wenn du das und das für dich bejahst, in dich reinnimmst, macht dich das glücklich. So. Wenn du das aufnimmst und bejahst, was Irene heute Abend sagte, macht das dich wieder ein Stück glücklich. Das macht einfach, und du wirst glücklicher und glücklicher und glücklicher. Ja. Und das, wir haben ja gesagt, Makarios, zu im Innersten total zufriedengestellt. Billy Graham hat das so gesagt, dies Makarios, er sagt, beneidenswert glücklich. Leute, solche Leute sind beneidenswert glücklich. So. Und ich wünsche dir das, lass dich so auf Gott ein, studiere sein Wort, lies es, weil wir tun Gott überhaupt keinen Gefallen. Also wenn du denkst, ich mache mal schöne Andacht, dann wird Gott zufrieden sein für den heutigen Tag, muss er nicht mit dem langen Gesicht durch die Landschaft laufen. Nee, das ist alles für uns. Wir essen für uns, wir essen nicht für Gott. Der ernährt sich selbst. Gott ernährt sich selbst. Wir tun alles, was wir tun, tun wir für uns. Ja? Er hat uns sein Wort gegeben, damit es uns zur Speise wird. Auch die Rema, die verfrischen wollte. So stark. Ja, ich wünsche dir das auch heute Abend, wenn du hier bist, auch oder Tipps zum Glücklichsein, Tipps für Frieden und Glück in der Ehe. All das, das hat Gott alles gegeben. Schau es einfach nach. Der Serafin hat mir neulich eine App gegeben. Das ist für alle die Leute, die auch nicht jetzt griechisch sind. Leider war ich im Theologiestudium zu bequem und habe nicht Hebräisch gelernt. Ich habe gedacht, brauche ich ja nicht unbedingt. Heute ärgere ich mich, dass ich das nicht getan habe. Aber Serafin hat mir so eine App gegeben von so einer Bibel. Wenn du da antippst, dann zeigt es dir das Wort, was steht da im Grundtext wirklich drin und so weiter. Also wenn du da ein bisschen forschen willst, frag den Serafin, der kann dir weiterhelfen. Und dann tippst du nur das deutsche Wort an und dann öffnet es sich und zeigt dir an, was bedeutet dieses Wort vom Grundtext her. So, und es ist kostenlos. Du siehst also, wenn wir heute forschen wollen, wir können das einfach machen, ohne viel Studium. Das haben alles Menschen schon für uns vorgearbeitet. Nutze dieses, genieße dieses, was andere schon vorgearbeitet haben für dich und für mich. Es ist aufbauend für die Seele. Und während wir das Wort studieren, macht es unsere Seele gesund. Das ist so toll. Es ist Medizin. Dein Wort ist Medizin. Die Bibel sagt es auch Medizin. Und es ist Heilung. Sprüche 4, 20 bis 22. Es ist Heilung für deinen ganzen Körper. Wenn wir das Wort lesen, fördert es den Heilungsprozess auch in unserem Körper. Es hat alles nicht unsere Erfindung. Hat alles Gott. Gott hat sein Wort so befruchtet in der Art, wenn man es liest, dass es schon Heilung bewirkt. Gott sagt, das ist mein Wort, ich habe das so reingelegt. Wenn du es liest, dann bewirkt das in dir Heilung. Also, wenn du keine Heilung möchtest, hör auf mit Bibellesen. Wenn du sagst, besser krank und reich, dann solltest du nicht Bibel lesen. Aber so, lies es, es tut dir gut, es ist Gesundheit für deinen Körper. So. Und es bringt unseren Lebensfluss wirklich in Gang. Okay, dann lass uns einfach den Herrn mal anbeten. Ich möchte dich einladen, heute Abend auch einfach auch zu Gott zu kommen und einfach auch mal für dich zu erklären, ich gehöre zu dir, Jesus, und ich habe es heute verstanden. Ich bin wirklich tot. Ich bin gestorben und ich lebe jetzt in dem neuen Leben mit Christus. So, und dann mach das so fest für dich. Sag, Jesus, ich spreche es für mich aus. Heiliger Geist, offenbare es mir. Und vielleicht möchtest du in manchen Bereichen eine Hingabe an Gott machen. Dann kannst du einfach, während wir Gott anbeten, noch hier nach vorne kommen. Kannst dich hier hinstellen, hier hinknien. Der Heilige Geist ist nämlich hier. Er ist hier, er bewegt sich hier. Er ist anwesend. Das ist so, so stark auch heute Morgen. Es war ständig, dass es lief. Es lief immer wie warmes Öl über meinen Körper. Die ganze Zeit. Ich habe dann gesagt, Heiliger Geist, jetzt übertrage ich es alles an dich. Auch meine Ausarbeitung der Predigt, mein Konzept, alles übertrage ich an dich. Und jetzt unterstelle ich mich deiner Führung. Übernimm du bitte. Und das hat dem Heiligen Geist so gefallen. Es war so, als wenn jemand so warmes Öl über mich ausrissen. Das ging über den ganzen Körper. Und ich wusste, es gefällt ihm. Es gefällt ihm so sehr, wenn wir ihm die Führung überlassen, weil dann kommt nämlich das Richtige hervor. Wir können manchmal viel basteln, viel erfinden, viel tun und es kommt doch nicht das Richtige raus, obwohl wir es sicherlich gut gemeint haben. Aber er weiß immer, wie es gut wird, wie es richtig wird. Deshalb ihm hingeben, Heiliger Geist, berühre mich. Du kannst noch bitten, berühre mich hier heute Abend. Ich möchte eine Berührung mit dir. Er ist hier anwesend, er ist gegenwärtig. Ich liebe seine Gegenwart. Es ist gut, wenn wir reagieren. Gut, wenn wir reagieren, sagen, Herr, ich gebe mich dir hin. Und ich bin tot. Ich bin gestorben mit Christus, so steht es geschrieben. bin gestorben mit Jesus und lebe jetzt im neuen Leben.